Wie der Helmut schon gesagt hat, wir setzen heute fort in unserer Predigtserie, wo es eben um das Passafest geht. Ich habe den Text überschrieben mit das Passafest und seine Bedeutung für mich persönlich. Und der Helmut hat letzten Sonntag das Kunststück zusammengebracht, dass er 17 Kapitel in 30 bis 45 Minuten, was er immer, zusammengefasst hat. Wir wollen da heute noch ein Schäuflein drauflegen und die restlichen 972 Kapitel im Alten Testament uns anschauen. Ja, wir haben bis zum Abend Zeit, das ist eine Gemeindeversammlung, schieben wir zwischendrin drin ein und so. Ja. Na, Spaß beiseite. Wir werden uns auf 3 Kapitel beschränken, dadurch, dass ich die zusammenfasse vom Helmut und das eine dabei ist, dann sind es so 19 Kapitel. Genau, schauen wir kurz an vom letzten Sonntag, ein paar Punkte, die der Helmut gebracht hat, von 1. Mose 45 weg bis 2. Mose 11, wo ich heute dann eben die Fortsetzung machen werde. Und bevor wir das tun, möchte ich noch kurz das Gebet sprechen. Danke, lieber Vater im Himmel, dass wir uns heute da wieder versammeln dürfen, dass wir dein Wort betrachten dürfen. Wir wollen dich bitten, dass du uns jetzt dein Wort aufschließt, dass wir offene Herzen haben, für das, was du uns sagen möchtest, in deinem Namen und des Sohnes Jesus Christus. Amen. Genau. Der Helmut hat ein bisschen beleuchtet die Geschichte und die Herkunft Israels, was angefangen hat mit den Erzvätern Abraham, Isaak, Jakob, dann den 12 Söhnen von Jakob, einer davon war der Josef. Josef war ein bisschen ein Außenseiter, weil er auch der Lieblingssohn war von seinem Vater Jakob. Er ist dann immer mehr zum Außenseiter geworden, wurde von seinen Brüdern verstoßen und letzten Endes verkauft, bis er unterm Strich dann in Ägypten gelandet ist. Zwischendrin ist dann aber für Jakob und seine Söhne dann eine Hungersnot gekommen, dort wo sie gewohnt haben. Und der einzige Ort, wo sie Nahrung finden haben können, hat es im Kasen, ist im Land Ägypten. Und da hat aber Gott in der Zwischenzeit schon große Geschichte mit Josef geschrieben, dass er ja nach einiger Leidenszeit wirklich in eine Machtposition gekommen ist und dort praktisch das Korn da verwaltet hat. Und eines Tages kommen eben die Brüder nach Ägypten und es kommt zu einer neuen Begegnung. Er hilft ihnen aus der Patsche und wir sehen einfach, wie Gottes unsichtbare Hand da am Wirken ist und ja, wie sie eben sichtbar wird. Ja. Es ist dann so, dass sich früher oder später Jakob mit seiner Familie und die Nachkommen eben in Ägypten niederlassen. Und das Ganze nicht nur für kurze Zeit, sondern insgesamt, wie wir dann sehen werden, für 430 Jahre. An der einen oder anderen Stelle wird 400 Jahre gesagt. In dem Text steht eben 430 Jahre. Und am Anfang ist es ihnen gut gegangen. Später sehen wir, wie die Juden in Israel immer mehr unterdrückt werden und in Sklaverei geraten. Gott schaut dazu und früher oder später ist es so, dass er jemanden vorbereitet für eine Führungsrolle und ihn beruft als Volksführer und als Befreier seines Volkes Israel. Und der Plan von Gott ist fest beschlossen, dass er eben sein Volk, das Volk der Juden, herausführen wird aus Ägypten, aus der Sklaverei, zurück in das verheißene Land Kanaan. Wie macht er das? Das hat der Helmut eben auch noch angeschnitten durchgegangen, sind wir eben 10 Plagen, beziehungsweise die ersten 9. Ihr seht da die Symbole, also Wasser wurde zu Blut, dann die Frösche, haben wir da Mücken, Stechfliegen, Viehpest, dann Geschwüre, Hagel, Heuschrecken und Finsternis. Und die 10. Plage wurde eben angeschnitten, die wollen wir uns aber jetzt heute näher ansehen, weil die im Kapitel 11 und dann auch in den Folgekapiteln eben näher beschrieben ist. Und der Helmut hat die Idee gehabt, da einen Videoclip zu zeigen. Genau. Ich finde, das ist eine gute Idee. Allerdings, ich habe mich jetzt für eine andere Version entschieden, nicht für animierte, sondern mit echten Personen, weil ich finde, dass das da noch eindrücklicher dargestellt wird. Das geht da emotional, sage ich, geht es noch ein bisschen näher. Genau. Es ist der Ton auf Englisch, aber ich glaube, dass es gut verständlich ist trotzdem.
Moses? What is Pharaoh's answer? Surely he will see sense now.
No. He refuses.
Again?
Give up, Moses, before it's too late.
God will keep on doing this until Pharaoh breaks.
What's wrong?
Soon there will be a final plague.
The angel of death is coming.
Every firstborn son will die.
No, but not us. Why would he punish us?
Death is coming for us all.
Why us? Friends!
We can be spared God's vengeance, but only if we do exactly as he tells us.
Don't spill! Every single house must be marked with blood.
The Israelites paint lamb's blood on their doorways, identifying them as God's people.
We promised God would free our people. But now he sends us death.
We must trust in him.
It's coming.
Will we be safe?
Don't be afraid, my son. Has not listened. Whatever happens to his people is now on his head.
Once I counted them as my people, Joshua, our freedom comes at a price.
Every Israelite house painted with blood and passes over.
Should Israelite slaves have life? And my son is dead.
Get up. Get up. Go! And leave my land and take your wretched god with you!
Die Lichter wieder anmachen, bitte. Ja, das war die 10. Plage, sehr eindrücklich dargestellt. Da können wir die nächste Folie zeigen. Da ist nochmal die Übersicht eben und die 10. Plage, der Tod aller Erstgeborenen. Übrigens, was ich auch interessant finde, ist, dass viele dieser Plagen in der Offenbarung wiederholt werden. Wenn man mal die Offenbarung liest und sich die Gerichte näher anschaut, sieht man, dass vieles von diesen Dingen dort wieder auftreten wird. Ja, die 10. Plage, der Tod der Erstgeburt. In Kapitel 11 wird sie eben angekündigt. Ich versuche jetzt da das Kapitel ein bisschen zusammenzufassen. In Kapitel 11 haben wir es eben mit zwei Dialogen zu tun. Der erste Dialog ist der Dialog zwischen dem Herrn und dem Mose. Er sagt ihm, es wird noch eine Plage geben und danach wird der Pharao euch fortziehen lassen. Und es wird nicht nur so sein, dass er euch fortziehen lassen wird, sondern er wird euch sogar fortjagen. Und nicht mit leeren Händen, sondern es war dann so, dass sich die Israeliten von den Ägyptern Silber- und Goldschmuck erbeten haben. Die haben dann alles Mögliche gekriegt. Wichtig war dann nur einfach, dass sie aus dem Land dann wegziehen. Das heißt, sie sind nicht mit leeren Händen gegangen, sondern reich beschenkt, kann man sagen. Mose war sehr angesehen, lesen wir in Vers 3. Obwohl er derjenige war, der diese Plagen in Ägypten ausgerufen hat. Lesen wir, dass er und auch die Israeliten unter den Ägyptern sehr angesehen waren. Der zweite Dialog ist dann der Dialog zwischen Mose und Pharao, wo der Mose dem Pharao den Tod der Erstgeburt ankündigt. Und zwar hat sich das sowohl auf Menschen als auch auf Vieh bezogen. Und Mose sagt dann zum Pharao, du wirst erkennen, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen den Israeliten und den Ägyptern. Es ist aber nicht, weil Gott ein diskriminierender Gott ist, sondern Gott macht einfach einen Unterschied zwischen sich selber und den anderen Göttern. Und die Frage ist, welchen Göttern die Einzelnen nachlaufen. Gott war immer dafür offen, dass Menschen auch aus fremden Kulturen oder mit fremden Göttern ihre Götter wegtun und sich zum wahren Gott bekehren. Das heißt, Gott hat jeden immer mit offenen Armen aufgenommen. Aber da sage ich eben, es wird einfach ein Unterschied gemacht, weil sie den falschen Göttern nachlaufen. Und jedes Gericht, was wir sehen, oder jede Plage da, ist ja auch ein Gericht von einer Gottheit in Ägypten. So. Was der Herr dem Mose offenbart hatte, war, dass der Pharao eben nicht auf ihn hören wird. Und der Herr hat schon gesagt, er wird es tun, damit seine Wunder groß werden. Ja? Und Gott hat da einfach ein Wunder nach dem anderen getan. Der Hintergrund, und das haben wir auch letzte Predigt schon gehört, ist, dass der Herr das Herz des Pharao verstockt hat. In den Kapiteln davor lesen wir, dass der Pharao selber sein Herz verstockt hat und da lesen wir in dem Text, der Herr hat das Herz des Pharao verstockt. Das erinnert mich an den Bibelvers in Sprüche 21,1. Genau, kannst du weitermachen. Sprüche 21,1, wo steht, wie Wasserbecher ist das Herz eines Königs in der Hand des Herrn. Wohin immer er will, neigt er es. Das betrifft auf der einen Seite das Herz des Pharao, auf der anderen Seite betrifft das aber auch die Herzen der Machthaber, die heute an den Schalthebeln sind. Und oft entsteht bei uns so der Eindruck, ja, die tun und lassen, was sie wollen. Ja. Aber wir dürfen wissen, die haben nur so viel Millimeter Spielraum, wie Gott ihnen gibt. Und letzten Endes ist Gott souverän und er entscheidet, was in der Welt vor sich geht. Erinnern wir uns an den Dialog zwischen Jesus und Pilatus, wo der Pilatus zu Jesus sagt, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszulassen? Ja. Und was sagt Jesus? Du hast diese Macht nur, weil sie dir von oben gegeben ist. Ja. Von einer Offenbarung lesen wir in den letzten Kapiteln zum Schluss, wo es darum geht, um die 10 Könige, die dann dem Antichristen ihre Macht geben werden. Da steht, es wurde ihnen Macht gegeben bis auf Zeit und Stunde. Das heißt, Gott hat alles trotzdem ganz fest in seiner Hand. Er ist souverän. Auch wenn es vielfach heutzutage in der Geschichte nicht so ausschaut. Ist aber Tatsache. Und deshalb sollen wir ja keine Menschenfurcht haben, genauso wie Mose keine Furcht gehabt hat vor dem Pharao. Er hat sehr wohl Respekt gehabt, aber nicht Furcht, dass er gesagt hat, oh, was wird er mir heute antun? Ja, sondern Mose hat auf den Herrn vertraut. Ja. Hat natürlich auch seine Ups and Downs gehabt und auch seine Fragen und Nöte, kein Wunder. Aber letzten Endes war Mose ein Mann des Vertrauens und hat seine Sicherheit beim Herrn gesucht. Und das sollten auch wir tun. Ja, das war so mehr oder weniger das 11. Kapitel. Kommen wir zum 12. Kapitel. Da geht es jetzt um das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron im Land Ägypten: Dieser Monat soll für euch der Anfangsmonat sein. Er sei euch der erste von den Monaten des Jahres. Ja. Das war eigentlich gar nicht der erste Monat, sondern ich glaube der 7. Monat, aber Gott sagt, das soll jetzt euch der erste Monat sein. Ja, Gott drückt das sozusagen den Reset-Button. Ja. Gott ist ein Gott des Neuanfangs. Ja. Am 10. des Monats sollen die Israeliten ein Lamm ohne Fehler bis zum 14. des Monats aufbewahren und danach sollen sie es schlachten. Niemand gefragt, ja, warum sollen die jetzt ein paar Tage ein Lamm bei sich zu Hause aufbewahren? Immer gedacht, der einzige Grund, was das sein kann, ist, dass sie sehen, wie so ein Lamperle, wie das ja, umhupst, wie das fröhlich ist, wie das unschuldig ist, was nichts dafür kann, dass da ein bisschen eine Bindung entsteht. Und genau dieses Lamm, was so unschuldig ist und was so kostbar ist in den eigenen Augen, dieses musste dann geschlachtet werden. Und zwar dann am 14. des ersten Monats. Und dann wurde das Blut an die Oberschwelle und an die Türpfosten gestrichen, was ein Vorausschatten ist, eben ganz klar auf den stellvertretenden Tod von Jesus Christus. Und wir sehen auch, in dem Video kommt es gut zum Ausdruck, wo Moses das ankündigt, dass das eigentlich für alle Bewohner in dem Land Ägypten zugetroffen wäre, dass der Todesengel da die Erstgeburt sterben lässt. Ja. Man sieht das, die haben wirklich Angst gehabt, aber Moses sagt dann, Freunde, stopp, es gibt einen Ausweg und der Ausweg ist einfach, das Blut des Lammes an die Türpfosten, an die Oberschwelle zu streichen, dann wird der Todesengel vorübergehen. Das ist eine große Symbolik natürlich. Wir standen eines Tages alle unter dem Gericht Gottes. Ja? Und das heißt, der Zorn Gottes würde normal an jeden von uns treffen. Aber dadurch, dass wir Jesus Christus in unser Leben aufgenommen haben, dadurch, dass wir reingewaschen sind durch das Blut Jesu Christi, trifft uns nicht mehr der Zorn Gottes, sondern wir erfahren seine Gnade. Ja. Und wir haben es eh schon immer wieder gehört in Predigen, ich sage es ja immer wieder, Jesus Christus in uns ist quasi wie ein Blitzableiter. Der Zorn, der normal uns getroffen hätte, hat Jesus Christus am Kreuz von Golgatha getroffen. Ja. Und dadurch sind wir frei ausgegangen. Also, der Todesengel kommt zu den einzelnen Häusern, alle, die mit Blut bestrichen sind, da geht er vorüber und vollzieht kein Gericht. Es gibt dann in den Folgeversen 8 bis 11 genaue Anweisungen, wie das Passa zu feiern und wie das zu essen ist. Zum Beispiel, dass das Fleisch in derselben Nacht gegessen werden soll, es soll am Feuer gebraten sein, ungesäuertes Brot und bittere Kräuter. Die bitteren Kräuter erinnern auch an den bitteren Tod von Jesus. Und dieses Passa sollte in Eile gegessen werden. Wir lesen in 2. Mose 12, dann die Verse 13 und 14. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Und dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein und ihr sollt ihn feiern als Fest für den Herrn. Als ewige Ordnung für all eure Generationen sollt ihr ihn feiern. Das heißt generell Gericht für alle, ja? Aber der Ausweg ist das Blut an den Türpfosten. Für uns ist der Ausweg das Blut Jesu Christi, was uns rettet vor dem kommenden Zorn, den Gott eines Tages ausschütten wird, auch über diese Welt. Die Offenbarung spricht ganz klar davon. Ja, dann habe ich euch noch ein paar Verse mitgebracht. Was hat es jetzt mit dem ungesäuerten Brot auf sich? Der Sauerteig ist in der Bibel ganz klar ein Bild für Sünde. Und das eine ist die Errettung, ja, durch das Passalamm, aber dann nach dem Passafest ist ja das Fest der ungesäuerten Brote für 7 Tage. Und das Ungesäuerte heißt, dass wir uns von Sünde fernhalten sollen. 1. Korinther 5, 7 bis 8. Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Denn auch unser Passalamm Christus ist geschlachtet. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Also ganz klar wird da gegenübergestellt, der Sauerteig und das ungesäuerte Brot. Sauerteig ist ein Bild für Bosheit und Schlechtigkeit und das Ungesäuerte ist dadurch ist ein Bild dafür, dass wir reingewaschen sind und uns von Sünde fernhalten sollen. Johannes 1, 29. Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht, da geht es um Johannes den Täufer, der deutet dann auf Jesus und sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. 1. Petrus 1, 18 bis 19, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überliefernden Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Ja, Silber und Gold sind ja aktuell wieder in aller Munde. Ja, gerade jetzt, wo, sage ich, Aktienkurse verrückt spielen, wo man nicht weiß, was mit der Währung passiert und so weiter, ist Geld ein beliebtes, oder Gold ein beliebtes Anlagemittel, auch Silber und die anderen Edelmetalle. Ja. Und ja, es ist schön, wenn man so eine Goldmünze hat, wenn man die anschauen kann. Das Edelmetall, das verrostet auch nicht. Aber mit so einem Edelmetall kannst du nicht wirklich was im Leben erreichen. Gut, du kannst da was kaufen, aber das Bild, was da gebraucht wird, wir können nie unsere eigene Seele mit so einem Goldstück oder mit einem Goldband oder sonst was erlösen. Ja? So wertvoll Gold oder Platin oder diese ganzen Edelmetalle sein mögen, selbst wenn du den ganzen Tresor oder Fort Knox besitzen würdest, du könntest keine einzige Menschenseele damit freikaufen. Das kann allein das kostbare Blut Jesu Christi. Gut, schauen wir weiter. In Kapitel 12, Passa und Fest der ungesäuerten Brote. Da kommt es jetzt zur Ankündigung der Tötung der Erstgeburt im Land Ägypten, in Vers 12. Und der Zweck davon ist ganz einfach Gericht an den ägyptischen Göttern. Die Frage ist eben, wer ist der wahre Gott? Wer ist der wahre Gott? Ist es Jahwe oder sind es die Götter im Land Ägypten? Wer ist der wahre Gott? Wer ist der Gott, der wirklich hilft? Und die Frage lässt sich leicht beantworten. Jahwe ist der lebendige Gott. Er ist der, der hilft. Er ist der, der errettet. Die anderen Götter sind Götzen und die können nicht helfen. Das Blut, wie wir schon gesehen haben, dient als Zeichen an den Häusern. Und Gott sagt ihm, wenn ich das Blut sehe, dann werde ich vorübergehen und es wird keine Plage eben für die Israeliten geben. Das heißt noch einmal, Gericht wäre eigentlich für alle gewesen, auch für die Israeliten. Wir wissen genauso, die Israeliten sind auch keine sinnlosen Menschen. Das werden wir dann auch nach dem Auszug noch ganz verstärkt sehen oder wenn man die Folgekapitel liest. Obwohl Gott sein Volk da herausgerettet hat und wie viel Wunder er getan hat, sehen wir, wie Israel nach und nach immer wieder in ganz starke Sünde fällt. Denken wir auch nur an das goldene Kalb. Ja. Das, so hat es dann angefangen. Ja. Und da sind viele andere Sünden mehr, die sie begangen haben. Das heißt, auch ihnen hätte dieses Gericht gegolten, aber das Haus der Israeliten wurde gerettet. Ja. Noch einmal, das Blut am Türpfosten, an der Oberschwelle, ist das, was sie befreit hat vor diesem Verderben. Und was damit verbunden ist, ist eben das Vertrauen. Ja. Denken wir nochmal an diese Filmszene, wo Mose ja immer wieder sagt, ihr müsst vertrauen. Ja. Ihr müsst vertrauen darauf, dass Gott durch dieses Blut rettet und dass er vorübergehen wird. Weil Ängste waren sicher genauso vorhanden. Ja. Aber es ist einfach Gott zu vertrauen, dass er der Retter ist und dass er vorübergeht. Ja, dann wird noch gesagt, der Tag soll als Erinnerung sein, als Fest für den Herrn. Und wir lesen dann in den Versen 15 bis 28 noch weiteres über das Fest der ungesäuerten Brote und weitere Anweisungen. Da haben wir jetzt nicht Zeit, da genau das alles im Detail anzuschauen. Ich möchte immer wieder nur die Linie zum Neuen Testament ziehen und deshalb wieder einige Verse aus dem Neuen Testament. In Römer 5, Vers 9 lesen wir, vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Ja, was ich vorhin schon angedeutet habe. Und Epheser 1, 7 bis 8, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Ja? Das heißt, egal was du in deinem Leben verbockt hast bisher, egal womit du immer wieder kämpfst, wir haben mit Jesus Christus immer wieder einen Ort, wo wir zurückkommen dürfen. Jesus und Gott, Jesus ist ein Gott des Neuanfangs. Und egal was wir verbockt haben, Jesu Gnade ist größer. Und es gibt nichts, was wir in unserem Leben anrichten können, wo Gottes Gnade nicht ausreichen würde. Gott sehnt sich, dass wir immer wieder zu ihm kommen, dass wir unsere Schuld bekennen und immer wieder einen Neuanfang mit ihm machen. Das brauchen wir alle immer wieder. Gut, schauen wir jetzt ein paar Verse weiter im 12. Kapitel, ab Vers 29. Da geht es jetzt noch einmal um die 10. Plage, den Tod der Erstgeburt. Da ist sie jetzt nicht angekündigt, sondern da trifft sie dann ein, der Tod der Erstgeburt in Ägypten. Und da lesen wir, es gab kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Es gab kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Es erinnert so ein bisschen an so eine Aussage von einem Ex-Bundeskanzler in Bezug auf Covid, könnt ihr euch vielleicht erinnern. Ja? Nur, dass das da nicht passiert ist, Gott sei Dank. Aber da ist es wirklich gewesen, in jedem Haus vom Land Ägypten war ein Toter. Und das muss eine ungeheure Tragik gewesen sein. Und es steht da, Gott hat vor niemandem Halt gemacht, weder vor Armen noch vor Reichen, sprich oder vor Obersten. Auch das Haus des Pharao war betroffen. Und die Ägypter bedrängen dann, das Volk Israel auszuziehen. Und da sehen wir jetzt auch, was war die Motivation dahinter? Das war Angst. Weil sie gesagt haben, sonst sind wir alle des Todes. Ja, Angst. Und da möchte ich jetzt kurz mal verharren bei dem Thema Angst. Angst müssen, denke ich, alle haben, die nicht auf Gott vertrauen. Und auch, ich denke, wir leben in einem Zeitalter, wo sehr viel Angst herrscht. Auch wo sehr viel Angst geschürt wird. Ja? Und sehr viel Angst wird geschürt heutzutage durch die Medien, die vierte Macht im Staat. Es werden bewusst Feindbilder geschaffen. Ja? Das Coronavirus ist der Feind, hat man gesagt. Ja? Also dann in den Medien wird dann aufgetreten mit Kampfrhetorik. Ja? Wir müssen den Feind besiegen, das Coronavirus. Ja? Oder nichts für ungut. Aber ich habe letztens eine Zeitschrift gesehen, das ist auch ein Feindbild. Gell? Ja? Das ist auch ein Feindbild. Ja? Und ich will jetzt nichts gut reden, aber ich will jetzt auch nichts schlecht reden. Aber das ist Propaganda, sage ich jetzt einmal. Ja? Und auch, es gibt Kriegsrhetorik. Und in der Vergangenheit, einmal war es der Gaddafi, einmal war es der Saddam Hussein und es werden einfach verschiedene Feindbilder gemalt. Ja? Ich will jetzt nicht irgendwas schönreden. Der Krieg jetzt auch, was in der Ukraine ist, ist ganz ein schrecklicher Krieg. Aber schauen wir mal kurz, wie Angst geschürt wurde in den letzten Jahren durch die Medien. Ich habe euch mal ein paar Beispiele da mitgebracht. An das können wir uns noch erinnern. Ja, kurz davor und dann ja, Immobilienkrise und dann 2008 die nachfolgende Finanzkrise. Vielleicht hat sich der eine oder andere gedacht, boah, was ist, wenn ich meinen Kredit nicht bezahlen kann? Ja, was ist, wenn das in den USA, was da jetzt eingetroffen ist, wenn das mich da in Österreich trifft? Dann haben wir da die Griechenland-Krise, ja, die griechische Wirtschaft, die da untergeht. Ja. Die Leute sind vor den Bankomaten gestanden. Haben wir die Bilder noch im Kopf? Die haben kein Geld aus dem Bankomat rausgekriegt. Haben wir die Bilder noch im Kopf? Jeder hat sie im Kopf. Warum? Wir haben sie ja jeden Tag in den Medien gesehen. Vielleicht hat sich der eine oder andere die Frage gestellt, boah, was ist, wenn ich morgen kein Geld mehr aus dem Bankomat rauskriege? Hat sich das vielleicht von euch auch jemand gefragt? Das Rechte brauche ich, glaube ich, auch nicht genauer erklären, oder? Was für Krise ist das? IS-Krise, ja, mit der schwarzen Flagge, ISIS oder IS. Vielleicht haben wir noch ein paar Bilder im Kopf, wo Leute kniend in orangen Anzügen da gewesen sind und hinter ihnen die IS-Kämpfer mit dem Schwert, wo sie ihnen die Köpfe abgeschlagen haben. Das ist sogar in den Medien, im Internet herumgegangen. Was auch immer. Auf jeden Fall war es Propaganda. Was hat es ausgelöst bei vielen? Was hat es teilweise auch bei mir ausgelöst? Angst. Das passiert ja da unten. Und viele haben gesagt, ja, heute sind wir dort unten, morgen sind wir in Europa. Das haben sie gesagt, die IS-Kämpfer. Das ist die Bilder, was wir mitkriegen haben in den Medien. Angst. Dann haben wir da die Flüchtlingskrise, was dann angefangen hat, sehr mit dem Syrienkrieg, es war glaube ich 2015 hat das angefangen. Ja. Was haben wir da gedacht? Boah, wo werden die alle unterkommen? Vielleicht muss ich ein paar aufnehmen, vielleicht ist es ein Privileg, die aufzunehmen, aber vielleicht haben sich ein paar die Frage gestellt, boah, was ist, wenn da noch viel mehr kommen? Ja. Wie werden wir das handeln in unserem Land? Die nächste Krise, die Corona-Krise, glaube ich, brauche ich nicht näher erläutern, auch mit viel Angst verbunden. Zum Beispiel, was ist, wenn ich schuld bin, wenn ich jemanden anderen, vielleicht sogar in meiner engsten Familie, anstecke, der schon älter ist, der dann stirbt? Das sind ganz reelle Ängste. Das sind Ängste, die ich bei mir in der eigenen Familie mitgekriegt habe. Ja? Und noch viele Ängste mehr, ich habe jetzt nur eins aufgezählt. Und dann die Ukraine-Krise. Wie gesagt, ich möchte keine dieser Krisen kleinreden, ganz und gar nicht da. Ja. Und auch bei der Ukraine-Krise. Ja. Heute Ukraine, was ist, wenn das morgen bei uns ist? Was ist, wenn wir alle in den Krieg eingezogen werden? Was ist, wenn daraus der Dritte Weltkrieg, was ist, wenn daraus ein Atomkrieg entsteht? Dann haben wir andere Krisen, so wie die Teuerung, Geldentwertung ist nicht ganz das Gleiche. Lebensmittelknappheit, ja, merkt man jetzt schon. Düngemittel wird knapp, Weizen wird knapp, wird teuer. Steht übrigens auch in der Offenbarung. Ja. Offenbarung 6, könnt ihr einmal nachlesen, was da steht über Weizen und Öl. Teilweise sehen wir jetzt schon Entwicklungen in diese Richtung. Die Angst vor Enteignung. Und die sind nicht unreell oder unbegründet. Ja, es werden schon Gesetze gebastelt in diese Richtung, europaweit und so weiter. Ich will jetzt auch keine Angst schüren. Aber wir dürfen auch nicht so mit Scheuklappen durchs Leben gehen. Ja. Vieles wird schon vorbereitet. Ja. Oder das Thema digitale Identität. Was ist, wenn ich irgendwann einmal in ein paar Jahren nicht einmal einen Millimeter vor meine Haustür setzen kann, ohne dass ich irgendwo irgendeinen Ausweis oder digitale Identität habe? Wir wissen, was Offenbarung 13 sagt, ja, über digitale Identität. Ausgrenzung, Verfolgung, Atomkrieg. Alles Ängste durch Krisen und Katastrophen. Und wie gesagt, ich möchte keine dieser Krisen da jetzt kleinreden, aber auf der anderen Seite möchte ich schon die Frage stellen, wie viel Platz geben wir dem, wie viel Platz und Raum geben wir diesen Dingen in unserem Leben? Wie viel Platz geben wir den Medien in unserem Leben? Und wie ist die Balance zwischen meinem Medienkonsum und dem Konsum vom Wort Gottes? Und ich sage das jetzt nicht als Besserwisser oder sonst was. Ich weiß, ich habe zum Beispiel gerade in der Vergangenheit, Corona-Krise, auch mich viel mit diesen Dingen beschäftigt. Und dann passiert es, dann vernachlässigt man das. Und wir müssen immer wieder zurück zum Wort Gottes. Ja. Weil das möchte uns alles Angst machen. Aber Sicherheit und Gewissheit und Ruhe findet man nur da, sagt der Jesus. Ja. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ja. Das ist das Nächste, genau. Das stimmt, ja. Genau. Ja. Und wir sind, wie du sagst, immer nur in der Reaktion, aber weniger in der Aktion. Das sind ja dann, sage ich, auch noch Auswirkungen davon. Ja. Und wir müssen wieder schauen, dass wir mehr ins Gespräch mit den Leuten kommen, ganz normal. Und auch, sage ich, dass wir wieder menschlich werden und auch körperlich werden. Ja. Und dass wir diese Angst auch, und ich sage es jetzt bewusst, auch Berührungsängste verlieren. Hast du jetzt nicht leichtsinnig? Ja. Wie gesagt, auch da, ich habe selber zweimal Corona gehabt. Ja. Ich weiß nicht, ob es das letzte Mal war. Ein bisschen Schnupfen habe ich gehabt. Ja. Also ein positiver Test war es. Vor einem Jahr, weiß nicht, will ich es nicht kleinreden, habe ich es stark gehabt. Ja. Also ich will die Sachen nicht leugnen. Aber nochmal die Frage, was für einen Platz geben wir dem in unserem Leben? Und das, was ich jetzt vor zwei Monaten gehabt habe, also wenn ich das vor zwei, drei Jahren gehabt hätte, das wäre nicht einmal nur ansatzweise ein Grund gewesen, für mich nicht irgendwo in eine Arbeit zu gehen, sage ich jetzt einmal ganz klar. Ja. Also, wie schaut es aus mit der Balance zwischen den Medien und dem Wort Gottes in unserem Leben? Und was ich noch dazu sagen möchte, ist, unser Feind ist nicht irgendein deppertes Virus, unser Feind ist nicht irgendwie eine Politfigur, wie wir es da dargestellt haben. Ja, es werden immer diese Feindbilder geschaffen. Übrigens, der Ukraine-Krieg geht nicht erst seit heuer. Gell? Das hat schon 2013, 2014 angefangen. Das haben wir noch ganz nebenbei erwähnt. Aber der eigentliche Feind ist ganz woanders. In 1. Petrus 5, 6 bis 9 lesen wir, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr all eure Sorge auf ihn werft. Denn er ist besorgt für euch. Und dann sagt er aber, seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das macht er auch durch Angst, durch Propaganda und durch verschiedene andere Sachen. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Ja? Also wir haben einen Feind, ja. Aber das ist nicht der Putin. Das ist ja nicht damals der Saddam Hussein oder der Gaddafi gewesen oder sonst irgendjemand. Ja. Obwohl ich jetzt keinen von denen als Freunde bezeichnen würde. Aber der eigentliche Feind ist der Widersacher, der Teufel. Und der geht umher wie ein brüllender Löwe. Und das soll man wissen. Ja. Und aber auch da soll man nicht den Fehler machen, dass ich sage, boah, der Teufel, boah, der will mir immer was Böses antun. Ja. Sondern unser Fokus demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Ja. Das ist unser Fokus. Unser Fokus ist auf Gott, den Herrn. Ja. Und ja, den Feind gibt es, den Widersacher. Ja. Und er treibt sein Unwesen auf der Welt. Er ist der Fürst dieser Welt. Und auch die ganzen Leute, die jetzt in Regierungen sind, sind im Prinzip für mich zumindest nichts anderes als Marionetten in einem System nur eingebunden. Ja, die einen mehr, die anderen weniger. Aber über allem steht Gott. Und ich kann nur das wiederholen, was ich eingangs schon gesagt habe. Gott ist souverän und es passiert nichts und kein Machthaber dieser Welt kann nur einen Millimeter machen, ohne dass Gott da sein Okay dazu gibt. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Also alles in der richtigen Relation betrachten. Gut, schauen wir uns noch das Kapitel 13 an. Da geht es eben um das Fest der ungesäuerten Brote. Jetzt noch einmal die Heiligung der Erstgeburt. Das Fest der ungesäuerten Brote wird als Dienst bezeichnet, Vers 5. Dann habe ich schon erwähnt, kein Sauerteig soll da sein, weil der Sauerteig ist ein Bild für Sünde. Genau. Und die Erklärung, was auch die Erwachsenen, die Eltern an ihren Kindern geben sollen, ist, dies geschieht um dessen Willen, was der Herr für mich getan hat, als ich aus Ägypten zog. Ja. Das ist der Grund, warum die Juden diese Feste eben feiern sollen. Ja. Der Herr hat etwas für die Israeliten getan. Und die Frage, was ich da hingestellt habe, ja, was hat denn der Herr für dich und mich getan? Ja. Er hat uns erlöst aus dem Reich der Finsternis. Ja. Und wenn ich jetzt die Einzelnen von euch fragen würde, was hat der Herr noch alles getan in eurem Leben, ich glaube, dann könnte man mehrere Zeugnisgottesdienste machen, was für großartige Dinge der Herr in unserem Leben getan hat, wo er uns herausgerettet hat, wo er uns bewahrt hat und vieles mehr, wie er uns überreich beschenkt hat. Und sie sollen, Vers 9, das lese ich jetzt vor, ein Zeichen machen. Und es sei dir ein Zeichen auf deiner Hand und ein Gedenkzeichen zwischen deinen Augen, damit das Gesetz des Herrn in deinem Mund sei. Denn mit starker Hand hat dich der Herr aus Ägypten herausgeführt. Ja? Das heißt, es soll ein Zeichen sein zwischen den Augen und deiner rechten Hand. Auch das erinnert mich wieder an Offenbarung 13, ja, wo es ja auch um diese Identität geht, das Mal des Tieres. Ja, da geht es auch Stirn oder rechte Hand und ohne das kann niemand kaufen oder verkaufen. Ja. Das ist aber nicht unser Mal. Unser Mal ist, dass wir von Gott gekennzeichnet sind. Ja. Das, da ist dieses Mal eben beschrieben, Vers 9, zwischen den Augen. Da geht es um das Gesetz des Herrn. Ja. Und diese Identität, was wir in Gott haben, drückt ihm aus, dass wir von Gott durch das Blut dieses Lammes erkauft sind. Ja? Unsere Identität ist in Gott. Im Neuen Testament steht, wir sind in Christus. Ja? Dieser Ausdruck in Christus wird unzählige Male gebraucht im Neuen Testament. Ja? Wir sind Teil des Leibes Christi. Ja? Wir sind die Gemeinde. Ja? Er ist das Haupt. Wir sind der Leib. Ja? Wir sind erkauft. Wir sind Gottes Eigentum. Und was mir noch aufgefallen ist, die nächste Folie, dass da steht, Gott hat uns oder hat die Israeliten mit starker Hand herausgeführt. Ja, das steht viermal im Text. Ja. Wenn es einmal stehen würde, würde es schon ausreichen. Ja. Zweimal ist schon, boah, der will was betonen. Dreimal will er es extra betonen. Aber da in dem Text steht das ganze viermal. Ja. Gott hat er uns mit starker Hand herausgeführt, nicht aus dem Land Ägypten, aber aus der Sklaverei der Sünde. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern wir sind Sklaven Christi. Dann lesen wir in Vers 11 dann noch die Anweisung für die Zeit im Land Kanaan. Da sollen die Israeliten dann die Erstgeburt eben dem Herrn darbringen. Ja. Die Erstgeburt, die normal, und ich wiederhole es noch einmal, sonst ja auch gestorben wäre durch diesen Todesengel, wenn sie nicht das Blut an die Türpfosten aufgestrichen hätten. Ja. Und das ist der Grund, warum sie die Erstgeburt dann im Land Kanaan Gott weihen sollen. Ja? Das wären genauso, wäre das die Erstgeburt gewesen, die wären normal genauso gestorben. Ja? Aber sie ist errettet durch das Blut Christi, das Blut des Lammes. Und deshalb sollen sie die Gott weihen. Ja, und last but not least, letzter Punkt, Vers 21, Gott hat den Juden dann beim Auszug auch Orientierung gegeben durch die Wolken- und Feuersäule. Und ich denke, das ist auch ein ganz tolles Bild dafür. Im Prinzip ist Jesus vor ihnen hergezogen, ja, und hat sie auch umgeben, von vorn und hinten beschützt. Gibt es einen eigenen Psalm auch dazu. Und Jesus ist genauso aber auch das Wort Gottes und er ist die Orientierung für uns heute. Ja. Orientierung durch das lebendige Wort Gottes, beziehungsweise durch das geschriebene Wort Gottes. Das ist unsere Orientierung heute. Und damit möchte ich auch zum Schluss kommen, einfach nochmal ein paar Dinge zusammenfassen, ja, was wir heute gehört haben, einfach nochmal ein paar Punkte. Das erste ist, der Herr lässt verschiedene Dinge in unserem Leben zu, um auf wunderbare Weise zur rechten Zeit seine Macht und Stärke zu erweisen. Ja, das können auch gewisse persönliche Krisen in unserem Leben sein, so wie die Krise eben in Ägypten war, die Sklaverei. Aber wir dürfen erkennen immer wieder, dass Gott auf wunderbare Art und Weise auch in unserem Leben eingreift, wenn wir unser Herz vor ihm ausschütten und nach ihm schreien. Das habe ich selber oft genug erlebt. Nächster Punkt. Unser Herr ist ein Herr des Neuanfangs. Ja, ganz klar. Dazu gehört aber auch, dass wir unsere Schuld bekennen. Ja. Und wenn wir unsere Schuld bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, 9, glaube ich. Allein das Blut Jesu rettet. Ja. Wie gesagt, das Passa ist ganz klar vorausschauten auf Jesus, das perfekte Lamm Gottes. Man könnte ja sagen, die Juden haben 1400 Jahre trainiert mit dem Fest des Passa, bis dann das echte Passa-Lamm gekommen ist in Jesus Christus. Der Herr übt eines Tages Gericht. Die Frage an jeden von uns persönlich, bist du reingewaschen durch das Blut des Gotteslamms? Ja, persönliche Frage. Es ist an keinem Tag zu spät, ja, solange wir da noch auf der Erde leben, sich reinwaschen zu lassen und wirklich die rettende Hand Jesu zu ergreifen. Und ja, der vorletzte Punkt ist, dass der Herr befreit aus der Sklaverei der Sünde. Jeder von uns hat da sicher sein individuelles Zeugnis. Und der allerletzte Punkt, in Jesus Christus haben wir eine neue Identität. Wir sind Gottes Eigentum.